Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Hätte Italien die tödliche Covid-19-Welle im Norden des Landes besser eindämmen können? Möglicherweise schon, wenn die Behörden das Abwasser rechtzeitig untersucht hätten. Denn in alten Proben, die vom Dezember des vergangenen Jahres stammen, sind nun genetische Spuren des Erregers nachgewiesen worden. Demnach wäre SARS-CoV-2 dort offenbar schon sehr viel länger aktiv gewesen als bisher angenommen. Wir schauen uns heute an, wie man mit Hilfe von Kläranlagen ein Frühwarnsystem für das Coronavirus aufbauen kann. Dazu später mehr. Doch zunächst einmal geht es um eine ganz spezielle Therapie für Covid-19. Viele der Patienten, die die Seuche überstanden haben, die möchten anderen Covid-19-Kranken helfen. Und das ist tatsächlich möglich, weil ihr Blut Antikörper enthält gegen SARS-CoV-2. Daher haben Ärzte im Verlauf der Corona-Pandemie frühzeitig damit begonnen, das Blutplasma von Genesenen als Therapeutikum zu nutzen. Gerade ist die bislang größte Studie dazu mit 20.000 Covid-Patienten in den Mayo Clinics Proceedings erschienen. Und mein Kollege Volkert Wildermuth hat sich diese Veröffentlichung angeschaut. Volkert, bevor wir einsteigen in die Details, grundsätzlich, wie funktioniert denn solch eine Plasmatherapie ganz praktisch?
Ja, das ist eine Therapie in zwei Schritten. Für den ersten müssen die Ärzte Patienten finden, die so eine Infektion mit SARS-CoV-2 schon überstanden haben. Und die bittet man dann, Plasma zu spenden, also den Teil des Bluts ohne Zellen. So vermeidet man Abstoßungsreaktionen. Und dieses Plasma, das wird natürlich auf mögliche Krankheitserreger getestet. Und dann guckt man vor allem nach, wie viele Antikörper gegen SARS-CoV-2 sind da eigentlich drin. Da gibt es nämlich große Unterschiede zwischen den ehemaligen Patienten. Dieses Plasma kann man dann einfrieren, bis es Zeit ist für Schritt 2. Schritt 2 ist ein Patient, der noch mit diesem Virus kämpft, der erhält einen Infusionsbeutel mit ungefähr 200 Milliliter Plasma. Das ist etwa die Hälfte von so einer Spende. Und diese Antikörper, die da drin sind, die machen dann ihren Job im neuen Körper sozusagen, finden und markieren die Viren, die dann hoffentlich vom Immunsystem entsorgt werden.
In den USA sind bereits rund 20.000 Covid-Patienten auf diese Weise behandelt worden. Was kann man denn ablesen an dieser neuen Auswertung davon?
Also man kann erst mal sagen, 20.000 Riesenzahlen, es gibt eine große Hilfsbereitschaft bei ehemaligen Patienten. Viele Kliniken nutzen das, nutzen die Plasmastände und haben gesagt, wir wollen unsere Daten zusammenschmeißen, die dokumentieren das. Und dann, wenn man da drauf guckt, fällt auf, erstens, es gibt keine unerwarteten Nebenwirkungen. Bei dieser Zahl kranker Personen tritt natürlich immer mal wieder was auf, aber unterm Strich, die Plasmaspende bei Covid-19 ist sehr sicher. Und zweitens sagen die Autoren, die Überlebenszeit der Patienten ist gegenüber einer ersten Auswertung angestiegen. Aber, und das ist ein entscheidendes Aber, sie können nicht sagen, ob das jetzt wirklich ein Erfolg der Plasmatherapie ist. Es könnte auch sein, dass die Ärzte im Laufe der Zeit einfach mehr Erfahrung gewonnen haben und effektiver behandeln.
Bei einer Studie mit 20.000 Patienten, das sind ja nicht gerade wenige. Wie kann es denn da sein, dass die entscheidende Frage gar nicht beantwortet werden kann?
Ja, das liegt einfach daran, dass die keine Kontrollgruppe hatten. Im Grunde haben die alle nur gesagt, wir finden das aussichtsreich, wir behandeln unsere Patienten und wir beobachten das. Aber ohne Kontrollgruppe, da kann man einfach keinen Vergleich ziehen. Da kriegt man nur Daten zur Sicherheit, aber nicht zur Wirksamkeit.
Findet denn dann die gesamte Behandlung gleichsam im Blindflug statt?
Nee, so ist es auch nicht. Also es gibt durchaus Daten aus sogenannten kontrollierten Studien, aber die sind eben viel kleiner. Die Mayo-Kliniken in New York, die haben 39 Patienten mit einer Plasmaspende behandelt und die Ergebnisse mit Krankheitsverläufen früherer Patienten verglichen. Das ist nicht ideal, aber da sieht es so aus, als ob die Sterblichkeit halbiert würde. Das ist wirklich ein dramatischer Effekt, aber eben nur in dieser kleinen Studie. Aus China gibt es vorläufige Daten. Auch die sehen ganz gut aus, besonders bei Patienten, die zwar schwer krank sind, aber nicht beatmet werden müssten. Das klingt auch plausibel. Diese Antikörper, die sollen ja die Viren wegfangen. Aber bei den ganz schwer betroffenen Patienten, da ist gar nicht mehr das Virus das Problem, sondern eine Überreaktion des Immunsystems. Und dagegen kann kein Antikörper was ausrichten.
Und wie sieht es hier aus bei uns in Deutschland? Wird hier die Plasmatherapie genutzt?
Ja, das machen auch viele Kliniken und es gibt auch zwei, demnächst sogar drei Studien zur Plasmaspende. Die Recover- und die Capsid-Studien, die haben das okay. Kontrollierte Studien, die werden verlässliche Ergebnisse liefern. Bei Recover soll der erste Patient, die erste Patientin schon in 2 Wochen behandelt werden. Insgesamt sollen 170 Patienten behandelt werden in mehr als 10 Kliniken. Aber weil die Epidemie ja derzeit auf einem niedrigen Niveau läuft, wird es bis zum nächsten Frühjahr dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. Die werden sich dann aber auch wirklich als belastbar erweisen. Und ehemalige Patienten, die noch ihr Plasma spenden wollen, die können sich bei Corona-Heidelberg melden.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth, zu neuen Erkenntnissen über die Plasmatherapie bei Covid-19. Und die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bewegt sich in Deutschland nun schon seit einigen Wochen auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem flammen immer wieder einzelne Ausbrüche auf, etwa in Schlachthöfen oder in Kirchen. Und in der aktuellen Phase der Pandemie dürfte es daher wohl entscheidend sein, solche Hotspots rechtzeitig zu erkennen. Dabei könnte ein Blick ins Abwasser helfen. Fachleute am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, und an der TU Dresden entwickeln etwas in dieser Art. Ein Corona-Monitoring-System in der Kläranlage. Maximilian Brose erklärt, wie das Verfahren funktioniert.
Wenn man im Raum Leipzig seine Fäkalien in der Toilette runterspült, landen die im Abwasser der Region. Und das plätschert schließlich im Klärwerk Rosenthal durch ein radgroßes Rohr in einen eigenbewachsenen Betonkanal.
Dieses Wasser ist der Zulauf zur Kläranlage, der jetzt von Grobstoffen befreit worden ist.
Erklärt Marco Biewald, der den Betriebsablauf im Klärwerk Rosenthal sicherstellt. Täglich würden hier 880.000 Badewannen Abwasser gereinigt. Um den Prozess zu überwachen, nimmt das Klärwerk an verschiedenen Stellen Abwasserproben, auch hier am Zufluss.
Wir stehen jetzt hier vor einem automatischen Probenehmer. Das ist ein Gerät, was mittels Vakuum Abwasser aus dem Abwasserstrom entnimmt und in gekühlte Flaschen abfüllt.
Internationale Studien haben gezeigt, dass sich in solchen Abwasserproben auch RNA-Spuren des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 finden lassen. Darum gingen auch einige der Proben hierhin. In die Labore des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Dort untersucht Dr. René Kallis mit seinem Team die Proben.
Also wir möchten in erster Linie erstmal das Coronavirus im Abwasser nachweisen und wir wollen das Ganze dann nutzen, um eine Art Frühwarn- und Monitoring-System aufzubauen.
Dafür sammelt das Team seit ungefähr 5 Wochen Proben aus verschiedenen Klärwerken in Deutschland.
Wir konzentrieren uns im Moment auf Hotspots. Also wenn wir sehen, die Infektionszahlen steigen, dann haben wir ein Einsatzteam, das direkt dahin fahren kann und Proben nehmen kann.
So habe man ungefähr 100 Proben gesammelt, unter anderem aus Heinsberg und einem Hotspot in Thüringen. Bevor man aus solchen Proben die Virenlast im Einzugsgebiet zuverlässig ermitteln kann, eine Aufgabe, die das Umweltforschungszentrum zusammen mit der TU Dresden angeht, müssten aber noch einige Hürden genommen werden. Das Hauptproblem: die winzigen Virusspuren müssen zuerst von den restlichen Stoffen in einem großen Volumen Abwasser getrennt werden.
Wir fangen dann erstmal an, diese Flasche wirklich gut zu schütteln. Also Vortexen nennt sich das im Laborjargon.
Dafür holt Dr. Kallis die Abwasserprobe in einem handgroßen Plastikröhrchen aus dem Laborkühlschrank und spannt sie auf einen Teller, den ein Gerät zum Vibrieren bringt. So würden sich die Virusbestandteile von Schmutzpartikeln lösen, die noch in der Abwasserprobe schwimmen, erklärt Dr. Kallis.
Und dann zentrifugieren wir die großen Bestandteile ab. Also wir entfernen die, haben dann eine Flüssigkeit, in der die Viren enthalten sind und fangen dann an, das Ganze aufzukonzentrieren.
Um die Virusspuren aus dem Abwasser zu gewinnen, haben die Forschenden 3 Methoden getestet. Am effektivsten und schnellsten konnten die SARS-CoV-2-Spuren mit der sogenannten Polyethylen-Glykol-Fällung vom Abwasser getrennt werden.
Wir haben dann so ca. 250 Milliliter, die geklärt sind. Und dazu geben wir eine Substanz namens Polyethylen-Glykol. Und die bindet Viruspartikel, also nicht nur Coronaviren, sondern auch andere Viren.
Hat das Polyethylen-Glykol die Virenbestandteile gebunden, kommt die Probe erneut in eine Zentrifuge. Bei 10.000 Umdrehungen pro Minute pressen die Zentrifugalkräfte das Polyethylenglykol mit den Viruspartikeln auf den Boden des Probenröhrchens. Um das SARS-CoV-2-Erbgut in dem Bodensatz aufzuspüren, nutzen die Forschenden eine Methode, die schon länger bekannt ist und auch bei klinischen Corona-Tests genutzt wird. Eine bestimmte Form der Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR.
Ganz einfach gesagt ist das die Vermehrung von Erbgutabschnitten. Ich glaube, das haben alle schon mal gesehen, also im Fernsehen, CSI, Ganz typisch diese leuchtenden Bilder, die man da sieht. Man macht aus wenig viel DNA und wir können die Abschnitte, die wir haben, ganz spezifisch nachweisen. Deswegen können wir auch sagen, dass das Abschnitte des Coronavirus sind.
Aus dieser Virenkonzentration wollen die Forschenden auf die Virenlast im Einzugsgebiet der Probe zurückrechnen. Doch dabei müssen sie verschiedenste Variablen einkalkulieren.
Im Endeffekt wollen wir hochrechnen, wie viele Personen vielleicht infiziert sind. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob eine infizierte Person 10 Viruspartikel ausscheidet oder 10 Millionen.
Um zuverlässige Empfehlungen für die Politik zu geben, sei es daher sehr wichtig zu wissen, wie viel Virus eine an Covid-19 erkrankte Person im Mittel ausscheide. Zwar gäbe es dazu erste Untersuchungen, die seien aber noch nicht aussagekräftig genug. Ein weiteres Problem könnte das Wetter darstellen, denn in vielen Großstadtkanalisationen mische sich Regen und Abwasser. Starkregen verdünne daher die Virenkonzentration im Abwasser.
Also das ist tatsächlich ein Problem. Wenn wir eine längere Trockenperiode haben, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Teile des Virus auch in der Kanalisation einfach hängen bleiben und dann mit einem Starkregenereignis weggespült werden. Das würde natürlich unsere Ergebnisse verfälschen.
Ob und wie das in das Monitoring einberechnet werden könne, müsse die zukünftige Forschung des Teams zeigen. Die untersucht gerade, ob die Virenlasten aus dem Abwasser mit den klinisch ermittelten Infektionszahlen übereinstimmen. Da die gerade sinken, müssen die Forschenden ihre Methode derzeit mit einem alternativen Virus verfeinern. Steigen die Covid-19-Infektionen wieder an, möchte Dr. Kallis Team aber einsatzbereit sein.
Wir haben uns den Herbst als Ziel gesetzt. Es wird ja allgemein davon ausgegangen, dass es unter Umständen eine zweite Welle geben wird. Und wenn es die geben wird, dann ist der Herbst ja immer so im Gespräch.
Dann könnte sich zeigen, ob die SARS-CoV-2-Last in der Bevölkerung an dem bestimmt werden kann, was wir täglich die Toilette runterspülen.
Soweit der Beitrag von Maximilian Brose. Und mit dem Leiter des Projekts, mit Professor Hauke Harms vom UFZ, habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, ob denn dieser Ansatz einer Abwasserepidemiologie erst seit dem Auftreten des neuartigen Coronavirus verfolgt wird.
In diesem Umfang und in dieser Bekanntheit ist das eigentlich jetzt erst der Fall. Also es gibt einzelne Studien, die bezogen sich beispielsweise auf Polio, wo der Impfstatus von ganzen Regionen über das Abwassermonitoring untersucht wurde. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das hat weniger mit Krankheiten zu tun, sondern mit Inhaltsstoffen des Abwassers. Man kann beispielsweise den Drogenkonsum auch über das Abwasser erforschen.
Worin besteht denn die Stärke solch eines Monitorings über das Abwasser?
Also eine Stärke ist natürlich, dass man sehr wenige Proben nehmen muss und ein ganzes Gebiet abdecken kann. Dann besteht die Stärke darin, dass man natürlich keine Hinweise haben muss auf möglicherweise infizierte Personen, sondern man erfasst eben das Signal aller, die in dieses Abwasser hinein ihre Proben abgeben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und möglicherweise kann das auch ein früheres Signal sein als das, was wir durch die Patiententestung bekommen, weil noch nicht symptomatische Infizierte oder welche, die nie symptomatisch werden, natürlich auch ihr Signal sozusagen abliefern.
Es ist ja bereits angeklungen, solch ein System könnte frühzeitig warnen, falls sich wieder mehr Personen anstecken. Aber Covid-19 hat eine Inkubationszeit von 5 Tagen bei den meisten Betroffenen. Das heißt, die Krankheit manifestiert sich relativ schnell. Sie lässt sich daher auch zügig nachweisen in der Arztpraxis oder auch in einer Klinik. Ist denn das Monitoring des Abwassers dann deutlich schneller?
Also das wissen wir noch nicht genau, ob es deutlich schneller sein kann. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass regelmäßig bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen dieses Virus ausgeschieden wird, dann ist das Potenzial möglich, wenn wir zum Beispiel in der Lage sind, eine am Morgen genommene Abwasserprobe am selben Tag noch zu testen und das Ergebnis mitzuteilen.
Die Idee besteht ja darin, wenn ich es richtig verstanden habe, am Ende insgesamt rund 900 Klärwerke in das Projekt einzubeziehen. Was halten Sie denn von der Idee, auch nach der Pandemie das Abwasser in den kommunalen Kläranlagen zu untersuchen, um so ein umfassendes Bild vom Gesundheitszustand der Menschen in Deutschland zu gewinnen?
Was jetzt das generelle Monitoring betrifft, da müsste man natürlich wissen, auf was man das ausrichtet. Also für jetzt SARS-CoV-2 kann man das natürlich machen, weil das sind ja spezifische Tests, die wir dann im Labor durchführen. Also da haben wir dann die entsprechenden Sonden. Ansonsten müsste man natürlich eine gewisse Vorahnung haben, nach was man suchen möchte. Man könnte solche Tests auch auf Durchfallviren, das würde sich natürlich besonders anbieten, auslegen, sagen wir Noroviren oder so etwas. Aber man muss natürlich mit einer gewissen Vorgabe, mit einem gewissen Vorwissen über das, was man denn finden möchte oder könnte, da herangehen.
Die Beprobung einer Kläranlage liefert ja einen Messwert für eine gesamte Stadt. Gibt es denn Möglichkeiten, das einzugrenzen, vielleicht auf bestimmte Viertel innerhalb dieser Stadt, um einfach näher herauszufinden, wo denn dieses Virus dann herkommt im Abwasser?
Ja, das kann man in der Tat machen. Also da müssen wir die Probenahme an einem geeigneten Ort machen. Dort, wo eben diese Sammler zusammenfließen aus einem Quartier, da ist dann die Probenahme und nicht an der Kläranlage. Und dazu brauchen wir aber eine gewisse Minimalzahl von Menschen, die dann in diesen Quartieren leben, ganz einfach, damit wir noch eine ausreichende Wahrscheinlichkeit haben, dass da auch tatsächlich ausreichend infizierte Menschen zu einem Signal beitragen, das wir dann auch detektieren können.
Sagt Hauke Harms vom UFZ in Leipzig. Auch im nächsten Beitrag geht es um ein hochinfektiöses Virus, das vermutlich einst vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Allerdings nicht von einem Fleder oder einem exotischen Gürteltier, sondern ganz banal von einem Rindvieh. Die Rede ist vom Masernvirus. Von dem nimmt man an, dass es aus der Rinderpest hervorgegangen ist. Wann das genau passiert ist, wollte ein Forschungsteam des Robert-Koch-Instituts in Berlin herausfinden. Und heute berichtet es darüber im Fachmagazin Science. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Manche Viren begleiten die Menschheit schon von Anfang an, wie das humane Adenovirus C, ein Erkältungserreger, der schon den gemeinsamen Vorfahren aller Menschenaffen gequält hat. Das Masernvirus hingegen macht uns erst seit sehr viel kürzerer Zeit krank.
The next relative is Rinderpest.
Sein nächstverwandtes Virus ist der Erreger der Rinderpest. Und danach kommen die Erreger, die Ziegen und Schafe befallen.
Which infects sheep and goats.
Sebastian Calvinac-Spencer ist Evolutionsbiologe am Berliner Robert-Koch-Institut. Die Masern, erklärt er anhand eines Diagramms, sind wohl aus dem Erreger der Rinderpest hervorgegangen.
And the big question about this transmission from cattle to humans is when did it happen?
Die große Frage ist, wann dieser Übergang vom Rind zum Menschen stattgefunden hat. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte ansieht, dann kann es nur nach der Entwicklung der Landwirtschaft im Neolithikum erfolgt sein, weil erst danach der Kontakt zwischen Mensch und Rind eng genug war.
That we had very close relationship with cattle.
Doch die rund 10.000 Jahre, die dieser Zeitraum umfasst, sind immer noch sehr lang. Ein zweiter Umstand half bei der weiteren Eingrenzung. Man kann die Masern nur einmal bekommen, danach ist man immun. Damit das Virus also weiter infizieren kann und nicht ausstirbt, müssen neue Kinder geboren werden.
So we know that the size of the population that is required for permanent circulation of measles.
Damit die Masern sich dauerhaft in der Bevölkerung halten können, müssen schon 250.000 bis 500.000 Menschen zusammenleben. So große Siedlungen gab es lange Zeit nicht. Man konnte sich zwar anstecken, aber die Krankheit verschwand auch schnell wieder.
But not the opportunity of maintenance in the human populations.
Die Lunge eines zweijährigen Mädchens half nun dabei, den Zeitpunkt jener schicksalhaften Infektion, die für die endgültige Verbreitung der Masern gesorgt hat, weiter einzugrenzen. Das Kleinkind war 1912 an einer Komplikation gestorben und seine Lunge in Formalin konserviert worden. Die komplette Rekonstruktion der RNA seines Masernvirus zeigte zweierlei. Zum einen durch Vergleiche mit vielen anderen Proben, dass die Vielfalt der Masernviren größer ist als angenommen. Zum anderen gelang eine neue Abschätzung zum Zeitpunkt der Virusentstehung.
So we estimated the date of the divergence of Rinderpest and measles.
In unseren Daten sieht es so aus, als ob sich der Erreger der Rinderpest und der Masern früher getrennt haben als bislang angenommen. Danach hätte es am wahrscheinlichsten ab dem 4. Jahrhundert vor Christus geschehen können, also genau zu dem Zeitpunkt, als die Menschen in großen Städten zu leben begannen. Die Abspaltung von Rinderpest und Masern und die Entstehung von Städten, die das Auftreten von Masern ermöglichen könnten, korrelieren perfekt.
And the availability of cities which could allow for the emergence of measles.
Damit wäre das Virus mehr als 1000 Jahre älter als bislang angenommen. Trotz der Impfung, die es seit rund 60 Jahren gibt, stellen die Masern auch im 21. Jahrhundert noch eine Bedrohung dar, im Gegensatz zu ihrer Quelle. Das Rinderpestvirus gilt nach einer weltweiten Impfkampagne seit 2010 als ausgerottet. Für das Masernvirus muss das erst noch erreicht werden.
Das Masernvirus ist älter als angenommen. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lennart Pyritz.
Eine milde Corona-Infektion könnte mit geringerer Immunität einhergehen. Darauf deutet die Studie eines chinesischen Forschungsteams im Fachblatt Nature Medicine hin. Darin wird die Immunität von jeweils 37 Infizierten mit bzw. ohne Symptome verglichen. Nach wenigen Wochen zeigten in der letzteren Gruppe nur gut 62% IgM-Antikörper. Bei den symptomatischen Patienten waren es dagegen mehr als 78%. Nach Ablauf weiterer Wochen konnten die Forschenden zudem bei 40% der asymptomatischen Patienten keine IgG-Antikörper mehr nachweisen, verglichen mit 13% in der anderen Gruppe. Bei den asymptomatischen Patienten entdeckten sie zudem weniger an der Immunabwehr beteiligte Eiweiße. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, wie lange Erkrankte gegen künftige Infektionen immun sind. Die Daten könnten daher auf Risiken bei der Verwendung von Covid-19-Immunitätsausweisen hinweisen, resümiert das Autorenteam. EROSITA liefert einen neuen Blick ins Universum. Das Röntgenteleskop EROSITA war im Juli 2019 ins All gestartet, um an Bord der SRG-Raumsonde den Kosmos nach Galaxienhaufen und riesigen schwarzen Löchern zu durchsuchen. Wie das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik meldet, hat es nun seine erste vollständige Durchmusterung des Himmels abgeschlossen. Die neue Karte des heißen, energiereichen Universums enthalte mehr als 1 Million Objekte. Damit verdoppele sich in etwa die Zahl der bekannten Röntgenquellen. Bei den meisten der neuen Quellen handelt es sich laut MPI um aktive galaktische Kerne bei kosmologischen Entfernungen, die das Wachstum gigantischer schwarzer Löcher im Laufe der kosmischen Zeit markieren. Die Mosaik-Arktis-Expedition geht weiter. Nach einmonatiger Unterbrechung und einem trotz der Corona-Pandemie erfolgreichen Austausch der Crew in Spitzbergen hat das deutsche Forschungsschiff Polarstern wieder seine Eisscholle in der Zentralarktis erreicht. Das neue Team mit Teilnehmenden aus 19 Ländern setzt die Messungen jetzt fort, wie das Alfred-Wegener-Institut gestern mitteilte. Das Schiff war im September zu der groß angelegten Forschungsmission aufgebrochen, in deren Verlauf es sich insgesamt rund 1 Jahr lang mit der Eisscholle durch die Polarregion treiben lässt. Für den jüngsten turnusmäßigen Wechsel der Crew musste die Polarstern die Eisscholle vorübergehend verlassen. Die Corona-Pandemie verhinderte die üblichen Wege für den Mannschaftsaustausch und die Versorgung mit Nachschub. Gene, Mikrobiom und Wundheilung könnten zusammenhängen. Chronische Wunden werden von einer Vielzahl an Bakterien besiedelt. Warum bei einigen Infektionen bestimmte Arten auftreten und bei anderen nicht, war bislang unklar. Die Studie eines Forschungsteams im Fachblatt PLOS Pathogens deutet jetzt darauf hin, dass das Erbgut der Erkrankten das Mikrobiom der Wunden und damit auch deren Heilung beeinflusst. Demnach waren Variationen bestimmter Gene sowohl mit der Anzahl der Bakterien in einer Wunde verbunden, als auch mit dem Auftreten von Krankheitserregern wie Pseudomonas aeruginosa. Waren letztere vorhanden, zeigten die Wunden insgesamt weniger Bakterienarten und heilten auch langsamer. Die Erkenntnisse könnten bei der Therapie chronischer Wunden hilfreich sein, so die Forschenden. Auf Wälder als Mittel gegen den Treibhauseffekt zu setzen, birgt auch Risiken. Wälder können große Mengen Kohlenstoff aus der Atmosphäre in ihrer Biomasse binden und damit der Klimaerwärmung entgegenwirken und gleichzeitig positive Nebeneffekte für die biologische Vielfalt und lokale Gemeinschaften entfalten. Im Fachjournal Science warnt ein Forschungsteam allerdings davor, dass diese Form des Klimaschutzes auch problematisch sein kann. Grund dafür sind der Analyse zufolge zunehmende klimabedingte Risiken wie Brände, Dürren oder Insektenbefall, die den in Bäumen gespeicherten Kohlenstoff freisetzen können. Die Autorinnen rufen Forschende dazu auf, diesen Risiken in Studien und Modellen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dann sollten die Ergebnisse mit politischen Instanzen geteilt werden, um Wälder optimal in langfristige Klimastrategien einzubeziehen.
Sternzeit, 19. Juni. Sonnenring vom Kongo bis in den Pazifik. Übermorgen um 8.41 Uhr ist Neumond. Da der Mond nur 2 Stunden zuvor die Ebene der Erdbahn kreuzt, passt alles. Es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Zwar schiebt sich der Mond genau vor die Sonne, doch leider befindet er sich ein wenig zu weit von der Erde entfernt. Daher ist die Mondscheibe zu klein, um die Sonne komplett abzudecken. Auch zum Höhepunkt der Finsternis strahlt ein heller Sonnenrand rund um den Neumond, so wie der Rand eines 2-Euro-Stücks sichtbar bleibt, auf dem ein 1-Euro-Stück liegt. Fachleute sprechen von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Wenn es bei uns 6.50 Uhr ist, beginnt die ringförmige Phase südlich des Ortes Mfondo im Kongo. Der nur gut 20 Kilometer breite Streifen, in dem der Sonnenring zu bestaunen ist, erstreckt sich über den Südsudan, Äthiopien, die arabische Halbinsel, Pakistan, Indien, China und Taiwan. Gegen 10.30 Uhr endet die ringförmige Phase im Pazifik. Zwar steht die Sonne während der kompletten Finsternis auch bei uns über dem Horizont, aber von Mitteleuropa aus schrammt der Mond leider ganz knapp unterhalb der Sonne vorbei. Wir bekommen von der Finsternis nichts mit. In Europa ist die partielle Phase dieses kosmischen Schattenspiels in Italien, südlich von Rom, auf Sardinien, auf dem Balkan und in der Ukraine zu sehen. Die Sonne erscheint dann für maximal knapp 2 Stunden etwas angebissen. In einem Jahr ist so etwas auch von Deutschland aus zu sehen, bei der partiellen Finsternis am 10. Juni 2021.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning.